Hi, wir sind Suse und Tobias und moderieren den neuen Podcast.
Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A wie Achtsamkeit bis Z wie
Zocken.
Zorro.
Was steckt hinter Begriffen wie Achtsamkeit oder Verbundenheit?
Und wie können wir unser Leben bewusst genießen? Gemeinsam mit euch machen wir Übungen und geben Tipps.
Lernt mit uns gemeinsam das Leben neu kennen. Unser Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Stellt uns dort gern eure Fragen oder abonniert uns.
Tschüss.
Bis dann, wir hören uns.
Große Unterschied, und das kannst du in den Niederlanden sehen, das kannst du in Österreich sehen, das kannst du in Italien, Frankreich sehen, der Ton verschärft sich durch die Rechten. Hm. Also es sind nicht nur die Inhalte, sondern auch die Art und Weise des Umgangs. Hm. Und es gibt auch, ich sag mal so Soft Skills, mit denen man gegen Rechte vorgehen kann. Mhm. Das ist gutes Benehmen.
Mhm.
Ja, und nicht jemandem zu sagen, du bist es nicht wert zu leben, du Stück. Mhm. Ja, sondern einfach, ne, bitte, danke und Respekt vor allen Menschen. Das, ja. Das kann man als Herrenmensch leider nicht nachvollziehen.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Es ist Sonntag, der 22. September um 19.49 Uhr. Ihr hört die aktuelle Wochenschau aus der Familienpackung mit euren Lieblingshosts aus dem Berliner Hinterhofstudio, Hajo Schumacher und
Paul Schumacher. Ja, mein Lieber, was ein Tag. Wir haben gerade die Hochrechnung aus Brandenburg bekommen.
Oh,
und die SPD hat einen neuen Superstar. Vergesst Boris Pistorius. Die gute Glatze heißt Dietmar Woidke.
Das Original.
Wir erinnern uns an den wunderbaren Spruch, wenn Glatze, dann Woidke. Der hat alles auf eine Karte gesetzt und so wie es jetzt aussieht, gewonnen.
Mhm.
Was das für eine mögliche Regierungskoalition bedeutet, können wir noch nicht sagen, weil noch nicht feststeht, sind die Grünen drin oder nicht. Eine Analyse gibt es nachher mit Jörg Quos. Und wir fangen ja immer an mit unserer Rubrik.
Leider lustig.
Leider lustig.
So, oh, die neuen Trainer sind da.
Zeige ich dir mal was. Siehst du das hier?
Ja, das sieht man hier im Gegenlicht in diesem Podcast-Studio doch eigentlich ganz gut.
Ja, das ist eine Hose.
Ja.
Und das hier, wo ich gerade durchgucke, fast mit dem ganzen Gesicht, das ist ein Loch in der Hose.
Ja.
So übers Mikro hängen. Und mit dieser Hose bin ich tatsächlich am vergangenen Montag bei NTV Beisenherz aufgetreten.
Ja.
Ich kam in das Studio und merkte gar nicht, dass ich dieses Riesenloch in der Hose habe, bis mir eine Assistentin das, Herr Schumacher, ich muss Ihnen da mal was sagen.
Mhm.
Zum Glück hatte ich eine erstens saubere und zweitens dunklere Unterhose an. Also es fiel nicht so auf. Und im Studio natürlich sitzt du, fällt's auch nicht auf. Eine Mischung aus Motte und Fahrradsattel hat diese Hose ruiniert. Ich weiß nicht, ob ich das noch als Reklamation durchkriege. Auf jeden Fall sagte die Schneiderin unseres Vertrauens, dass da nicht mehr viel zu retten ist.
Das sieht auch nicht wirklich gut aus, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist wohl wahr.
Ich wollte gerade fragen, die Lebensmittelmotten haben sich also
umgeschult.
Genau, Richtung Kleiderschrank aufgemacht, verstehe.
Was ist dir Lustiges widerfahren?
Ja, eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein.
Ach komm!
Und jetzt Volkes Stimme.
Lieber Paul, die sind noch nicht ganz fertig, die Trenner. Eigentlich kommt jetzt erst Haken dran, aber wir machen trotzdem Volkes Stimme. Da haben wir nämlich einen meiner liebsten, wie soll ich sagen, Dialogpartner, der fast alles, was ich mache, irgendwie mit einem netten Satz kommentiert. Professor Schöler, schönen Gruß von hier aus. Und der sagte, was spricht eigentlich dagegen, wenn ein Demokrat wie Michael Kretschmer, der wahrscheinlich nächste sächsische Ministerpräsident, einfach dazu rät, dass Demokraten Demokraten wählen. Kretschmer hatte sich ja für den SPD-Ministerpräsidenten Kollegen Dietmar Woidke ausgesprochen. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Ja, und einen Brief von Werner, der unsere Vertrauensfolge ganz toll fand und sich gleichzeitig für das Buch defekte Debatten von Corbinian Frenzel und Julia Reuschenbach beworben hat. Wir hatten Corbinian vergangene Woche, der hat uns über das Thema defekte Debatten eine wirklich aufschlussreiche Stunde spendiert und wir hatten noch nie so viele Anfragen für ein Buch. Wir haben eine ganze große Schüssel voll von Leuten, die das gerne gewinnen möchten. Natürlich, um euch mit miesen Tricks hier an diesem Podcast zu halten, kommt das erst später. Wir müssen aber trotzdem einmal ganz kurz noch die Rubrik Haken dran machen, weil, dann nehmen wir den alten hier.
Der Untergang der Woche.
Mist. Also wir haben das mit den Trennern noch nicht ganz raus.
Ja, aber jetzt kommt die Rubrik Haken dran.
Also ich möchte nichts über Stefan Raab sagen.
Ja, ich möchte nichts über P. Diddy sagen. Ich weiß, ja.
Da hätte ich eine Fachfrage an dich vielleicht später.
Okay, ja, dann lass uns da einen kleinen Ausflug machen. Aber da entwickelt sich gerade noch eine ganze Menge. Ja. Und ich glaube, es ist zu früh, um da jetzt ein finales Urteil zuzufällen.
Du meinst, es wird noch schlimmer?
Ja.
Oh, okay.
Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was.
Alles klar, also wir versuchen das nochmal mit
der Untergang der Woche.
Genau, der Untergang der Woche. Ja, ich würde sagen, das war die FDP, die jetzt in allen drei ostdeutschen Landtagswahlen wirklich marginalisiert worden ist. Die ist so unter ferner Liefen. Mhm. Und Christian Lindner, Generalsekretär und so weiter, haben ja schon den Herbst der Entscheidungen ausgerufen. Und die Überlegung ist eine relativ simple. Hole ich, wenn ich in der Ampel bleibe, in 12 Monaten mehr für die FDP? Mhm. Oder wenn ich jetzt einen, wie auch immer, dramatisch inszenierten Ausstieg aus der Ampel in diesem Herbst hinlege, so von wegen lieber nicht regieren als schlecht regieren. Du als Christian Lindner, was würdest du machen? Das Ding jetzt in die Luft sprengen oder hoffen, dass sich in 12 Monaten was tut?
Oh, also ich habe irgendwie das miese Gefühl, dass dieses jetzt in die Luft sprengen da vermutlich der, sagen wir mal, medienwirksamere Abgang wäre, um sich nochmal so ein bisschen nach vorne zu tun und zu sagen, hey, wir sind souverän als FDP, wir entscheiden immer noch für uns und lassen uns hier nicht in einen Ampelstrudel mit verwickeln, mit runterziehen. Irgendwo bleiben sie ja dann damit auch dieser Linie treu, wo sie mal gesagt haben, wir wollen gar nicht mitregieren.
Nee, so, ne? Besser nicht regieren als schlecht regieren.
Genau, besser nicht regieren als schlecht regieren. Ja, dahingehend fände ich das nachvollziehbar. Auf der anderen Seite würde ich mir einfach wünschen, um auch Geschlossenheit und ja, vielleicht auch so eine gewisse Einigkeit.
Vertragstreue vielleicht auch.
Ja, wenn ich über so politische Grenzen, gebe, ne? Über politische Grenzen hinweg da so eine Partnerschaft wünsche, die damit so ein bisschen wenigstens auf einer menschlichen Ebene in dieser Politik gelebt werden könne. So von wegen, wenn, dann gehen wir zusammen mit dem Schiff unter. So, ja. Das fände ich einen guten Move, weiß ich aber nicht, wie das bei den Wählern ankommt, gerade bei den FDP-Wählern.
Dein Untergang der Woche, also Deutschland.
Ja, mein Untergang der Woche ist so ein bisschen diese Flutwelle, die sich ja nach den Hochwassern letztes Wochenende, die dort angefangen haben, jetzt ja gerade Richtung Frankfurt-Oder geschoben hat, auf den Südwesten Polens ziemlich hart getroffen hat. Und ich habe die Tagesschau von gestern Abend heute noch einmal wiederholt. Und dort stand eine Frau in ihrem Restaurant, welches sie über 20 Jahre hinweg geführt hatte und davon war nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Mit ein paar ehrenamtlichen Freiwilligen räumte sie da so sehr, sehr verdrecktes Geschirr, in vielen Fällen natürlich auch kaputt aus ihrem Laden und türmte das so davor. Und die stand in den, ja, in der Ruine ihres Restaurants und sagte, naja, woanders anfangen, das will und kann ich nicht mehr, dafür habe ich nicht mehr die Kraft. Und gleichzeitig sehe ich jetzt halt hier dieses Stück Arbeit vor mir und muss das einfach bewältigen. Auch weil ich mir denke, und ich paraphrasiere jetzt, zitiere jetzt die Frau relativ frei, sie sagte dann so etwas wie, ich denke, dafür sind wir selbst verantwortlich für dieses Hochwasser. Und mir ist echt, ich hatte so einen Moment vor meinem Laptop, wo mir echt das Herz in die Hose sagte und ich mir dachte, Mann, ja, mit so einer gewissen Coolness und Abgeklärtheit, und sie hatte sicherlich auch ihre emotionalen Momente, aber in diesem Moment habe ich diese Frau als so unfassbar stark empfunden, weil sie so real und so echt mit diesem Sachverhalt umgegangen ist, dass dort ihre Lebensgrundlage gerade einmal weggespült wurde,
ja.
Dass sie gesagt hat, ey, das wird in Zukunft noch mehr auf uns zukommen, wie gehen wir damit um, was mache ich jetzt, let's do it, also hoch die Ärmel gekrempelt und ran und das Geschirr sortiert, und das finde ich genau die richtige Einstellung.
Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich auch, das dürfte sich gerne in der Politik abbilden, diese Kampf, du trinkst schon wieder während der Sendung, Sohn.
Ja, das ist das
alkoholfreies
ist
Bier.
Ja, das ist eine ASMR-Geräuschkulisse.
Ah, okay.
Ja.
ASMR, was ist das?
Ich kann die Abkürzung kriege ich nicht ganz hin, aber das sind quasi, ja, ich habe es gerade schon gesagt, Geräuschkulissen.
Ach so, ja. Einfach nur Sound. Okay, jetzt gibt's eine Geräuschkulisse.
Draußen vor der Tür.
Draußen vor der Tür, was ist im Rest der Welt passiert, was dich die Woche irritiert, gewundert, erschreckt hat?
Ja, muss ich gar nicht so weit gehen. Im Rest der Welt würde ich jetzt mal auf den Rest der Bundesrepublik irgendwie beziehen.
Okay.
Eine Meldung auch aus der Tagesschau, das BKA meldet mehr Gewalt gegen Politiker.
Mhm.
Und betroffen davon sind vor allem
Lokalpolitiker.
Ja, und noch schlimmer.
Grüne.
Ja, und?
AfDler.
Genau.
Ja.
Das ist, finde ich, eine relativ spannende Aufteilung, mhm, weil das geht so irgendwie, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass sich, egal unter welchen grünen Politikern man im Internet forscht und sich die Kommentarspalten anguckt, es ist wirklich alles sehr, sehr, mhm, wie soll ich mal sagen, einfach gemein. Einfach
ja,
gemein und doof.
Aggressiv, wirklich bösartig.
Ja, auch was Ricarda Lang angeht, ich meine, man muss ihre Politik nicht gut finden, man muss ihre Äußerungen nicht gut finden, aber lass doch die Frau Frau sein. Also es ist doch so völlig ist egal, was sie anhat oder wie sie aussieht oder weiß ich nicht was. Bewerte sie doch bitte für politische Inhalte. Und ich weiß, dass ich hier unter unseren HörerInnen da in einen, ja, in eine Echokammer predige und wir uns da, glaube ich, alle in die Augen gucken könnten, um zu sagen.
Nee, das mit der Echokammer glaube ich nicht. Man kann darauf nicht häufig genug hinweisen, dass insbesondere die Rechten in weiten Teilen tatsächlich Nazis sind. Das wissen wir jetzt inzwischen.
Mhm.
Aber der große Unterschied, und das kannst du in den Niederlanden sehen, das kannst du in Österreich sehen, das kannst du in Italien, Frankreich sehen, der Ton verschärft sich durch die Rechten.
Mhm.
Also es sind nicht nur die Inhalte, sondern auch die Art und Weise des Umgangs.
Mhm.
Und es gibt auch, ich sag mal so, Soft Skills, mit denen man gegen Rechte vorgehen kann, das ist gutes Benehmen.
Mhm.
Ja, und nicht jemandem zu sagen, du bist es nicht wert zu leben, du Stück, ja, sondern einfach, ne, bitte, danke und Respekt vor allen Menschen. Das,
ja,
können, das kann man als Herrenmensch leider nicht nachvollziehen, muss man ein bisschen dran arbeiten. Ja, ich fand draußen vor der Tür in der vergangenen Woche ausgesprochen bemerkenswert, weil es auch so ein Selbsttest war, diese explodierenden Pager und Funkgeräte.
Alter, völlig absurd.
Wenn es stimmt, was man hört,
völlig
dass
crazy
der Mossad, wenn es stimmt, immer unter Vorbehalt 15 Jahre lang daran gearbeitet hat an dieser Nummer, also Scheinfirmen gegründet, diese Geräte präpariert und so weiter und so fort, muss man sagen, also jetzt mal als Geheimdienstler, Hut ab.
Mhm.
Das ist wirklich eine Operation, die hätte sich James Bond nicht besser ausdenken können.
Schon wahr.
Erstens.
Mhm.
Deswegen gab es auch viele, so in den ersten Reaktionen auch der Medienkollegen, ja, so eine versteckte Anerkennung oder Genugtuung. Und da lauert eine Gefahr.
Mhm.
Weil das trifft natürlich auch Unschuldige. Du weißt ja nie, wo, in
voll,
wessen Taschen diese Pager sind.
Total.
Die sind in Supermärkten, in Kitas,
ja,
weiß der Geier wo.
Ja, ja.
Und die Vereinten Nationen sind jetzt dabei zu prüfen, ob es sich um ein Kriegsverbrechen handelt.
Ja, ja.
Ne, weil
erste Experten haben wohl eingeschätzt,
so,
dass das okay ist.
Und jetzt einmal das, was deine Mutter immer sagt. Schöne Grüße gehen raus an Suse. Perspektivwechsel.
Mhm.
Stell dir vor, die Hamas hätte israelische Pager und Funkgeräte in diesem Maße hochgehen lassen.
Mhm.
In Israel.
Mhm.
Also Täter-Opfer wären umgedreht gewesen. Was hätte diese Welt aufgeschrien?
Mhm.
So. Und insofern, ich habe, deswegen sage ich, es war ein Test, also auch so ein Moraltest.
Hm.
Auf der einen Seite, wenn du Team Israel bist und nicht jetzt Team Hamas, zuerst diese Genugtuung, aber dann auch sofort die Bremse, ey, das ging eigentlich viel zu weit.
Hm.
Und daran kannst du die Ambiguität unserer Welt wahnsinnig gut erklären in diesem Vorgang. Zudem kann man ganz unterschiedliche emotionale Regungen haben auf unterschiedlichen Ebenen.
Voll.
Mein Lieber, jetzt kommen wir zur, guck mal, das haben wir noch nicht vertont, jetzt Kompetenz.
Ach doch, haben wir.
Ja, haben wir, aber ohne die Musik drunter. Also wir arbeiten noch an den Trennern.
Ja.
Dein Kumpel.
Jörg Quos.
Jörg Quos ist natürlich den ganzen Sonntagabend unter Strom. Ja. Der muss noch eine Zeitung machen und hat sich trotzdem, lieber Jörg, die Zeit genommen, uns eine erste schnelle Wahlanalyse aus Brandenburg rüber zu schicken.
Voll cool.
Jörg, hau raus. Vielen Dank für deinen Einsatz.
Ja, an diesem Abend, Sonntagabend, 22. September 2024, wird man sich in der SPD noch lange erinnern. Denn an diesem Abend wurde ein sehr langer, unseliger Trend gegen die Sozialdemokratie endlich gebrochen. Und es war Dietmar Woidke, der brandenburgische Ministerpräsident, der der Held des Abends ist und der sich mit seinem wirklich erstaunlichen Wahlsieg in eine ganz enge Riege gearbeitet hat, die, auf die man am Ende blicken wird, wenn Olaf Scholz eines Tages antreten wird. Und Olaf Scholz ist Dietmar Woidke zum größten Dank verpflichtet, weil er zum ersten Mal etwas Wind unter den Flügeln verspürt. Ja, und wer sind die Sieger und die Verlierer dieser Wahl? Für Friedrich Merz ist es kein schöner Wahlabend, aber es ist ein Wahlabend, den er erklären kann. Denn diese Brandenburg-Wahl hatte ihre eigenen Gesetze, dadurch, dass Dietmar Woidke gesagt hat, ich gewinne oder bin weg. Deswegen sind sehr viele CDU-Wählerinnen und CDU-Wähler auf die Seite der Sozialdemokraten gegangen und haben erkannt, dass darin eine Chance besteht, gegen die AfD eine Mehrheit zu wählen. Und daher ist es ein sehr spezielles brandenburgisches Wahlergebnis, das Friedrich Merz, der ja jetzt als Kanzlerkandidat feststeht, verschmerzen kann. Bitter ist dieser Wahltag für die Grünen, die dramatisch verloren haben. Und am Ende ist fast egal, ob sie knapp reinrutschen oder knapp draus sind. Bitter ist es für die Linkspartei, die nicht mehr in den Landtag kommt. Das steht fest. Und das ist schon ein Ereignis im Osten, dass die Linkspartei dieses Wahlziel verfehlt und dass Sarah Wagenknecht, deren neues Bündnis ja wirklich nur wenige Monate alt ist, so an der etablierten Linken vorbeizieht. Es gibt keine Liberalen im Landtag, aber diese Brandenburg-Wahl hat ohnehin keine Rolle gespielt für Christian Lindner. Deswegen können wir ihn aus unserer Betrachtung fast außen vor lassen.
Ja, das war Jörg Quos. Interessant, ne? Olaf Scholz war bis vor ein paar Stunden noch ein Kanzler auf Abruf und die gute Glatze hat ihn jetzt gerettet. Wir kommen zur nächsten Rubrik.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, da fehlt uns auch noch die Musik. Kannst du dir nicht ausdenken, crazy shit aus aller Welt. Wo nimmst du mich mit?
Ich komme aus Asien und zwar von einem Cross-Commission-Date.
Aha.
Ein Cross-Commission-Date ist ein Date, welches sich vorzugsweise junge Frauen buchen.
Aha.
Und zwar von anderen jungen Frauen. Und was sie sich genau buchen, das ist ein Date mit ihrem Lieblings-Videospiel-Charakter. Das sind in vielen Fällen männliche Charaktere und die quasi gebuchten Date-PartnerInnen verwandeln sich dann per Make-up und diversen Kostümelementen in eben diese Videospielcharaktere und gehen dann mit der bezahlenden Person, mit der Kundin meistens, auf das Date. Das hat erstens den Hintergrund, dass die sogenannten Dream Girls, also die Kundinnen, sich damit eine Fantasie erfüllen, einmal ihrer Traumpartnerfigur aus einem digitalen Spiel im echten Leben total nah sein zu können.
Mhm.
Auf der anderen Seite eliminiert es wohl auch laut der Leute, die diese Services anbieten, etwas die Angst vor dem Dating, weil dort häufig Frauen miteinander interagieren tatsächlich und das vor allem für junge Frauen häufig eine angenehmere Situation darstellt.
Fühlen sich sicherer.
Genau, also es ist einfach ein ganz einfaches Gefühl der Sicherheit und finde ich einen super schönen Trend, der auch total intergeschlechtlich funktioniert und also mit Videospielcharakteren rumzuhängen.
Unmoralische Frage, weil ich Videospielcharaktere nicht so gut kenne.
Ja, für dich wäre das so ein Tetris-Block oder so.
Ja, genau. Du bist so ein mieses, kleines Miststück. Aber lass uns mal Comic-Heldinnen nehmen, die man so kennt.
Ja.
Mit welcher würdest du gern mal ausgehen?
Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, ich würde am liebsten mal mit Mulan ausgehen.
Ach so, aus dem Disney-Film.
Aus dem Disney-Universum, ja, weil das war, glaube ich, einer der Filme, die mich als Kind mit am meisten beeindruckt haben.
Mhm.
Auch so, was die Darstellung dieses Bösewichts angeht und ihr persönliches Training und diese Heldengeschichte, durch die sie dort reist. Also echt ein Vorbild.
Also ich würde wahnsinnig gern mit Oma Duck mal essen, weil die könnte einem mal so die ganzen Hintergründe erzählen, wie ist Dagobert eigentlich so geworden.
Mhm.
Oder aber mit Falbala, die Frau von Methusalix, die schon ein ziemlicher Feger ist.
Ja.
Aber gut, ich bin
eine gute Miene wäre auch.
Gute Miene, ja, die bringt bestimmt alten Fisch mit zum Date. Ja, kannst du dir nicht ausdenken, ich bin auch ganz nah und zwar in Recklinghausen. Ich war am Freitagabend in Recklinghausen auf Einladung des Bürgermeisters. Ganz herzlichen Dank, Christoph Tesche, mit dem ich vorher auch ein bisschen zusammengesessen habe. Und der macht das da schon seit fast 12 Jahren in Recklinghausen. Und ich war wirklich fasziniert. Da kamen so 300-400 Leute. Der hat fast jeden und jede mit Handschlag und Namen begrüßt. Und zwar völlig egal, ob das jetzt ein Handwerker war oder der Leiter der Festspiele oder auch von anderen Parteien oder so. Und ich habe mit Christoph Tesche lange darüber geredet, sag mal, wie läuft's denn bei euch? Was ist so mit Flüchtlingsunterbringung und Haushaltsnotstand und so weiter? Und er sagte, also das haben wir alles ganz gut im Griff. Mhm. Wir haben Probleme, Innenstadt verödet, Leerstand und so weiter, haben alle. Mhm. Aber wir kriegen das hier in Recklinghausen ziemlich geräuschlos und ziemlich kooperativ zusammen hin. Mhm. Recklinghausen, muss man dazu sagen, hat einen kleinen Standortvorteil, weil es so mit einem Bein im doch sehr betuchten Münsterland, mit dem anderen Bein so am Rande des Ruhrgebiets, wirklich ein schmuckes Städtchen. Warum ich das erzähle? Es gibt Normalität im Sinne von, ja, wir leben in einer Polykrise, aber es geht nicht überall die Welt unter. Mhm. Ein Bürgermeister, der sich kümmert, er sagt selber, 7 Tage die Woche, 80 Stunden jede Woche, das ist sein Job. Mhm. Wenn irgendwo was ist, dann ist er da. Mhm. Und erzählte die Geschichte von dem Syrer, der mit der ersten Welle damals in den Merkel-Flüchtlingswinterjahren 15, 16 ist er aus Syrien nach Recklinghausen gekommen, hat in einem Friseursalon angefangen, die Haare zusammenzufegen, weil dafür brauchte er kein Deutsch. Dann hat er im Salon eine Lehre gemacht, Deutsch gelernt, hat jetzt seinen Friseurmeister gemacht und in Recklinghausen seinen ersten Friseursalon eröffnet. Mhm. Das heißt, eine positive Einwanderungsgeschichte.
Voll.
Und Christoph Tesche sagte nur, ey, ihr Medien, ne, wenn da irgendwo eine Kleinigkeit irgendwo schief läuft, sofort drauf, aber diese Geschichte von dem Friseurmeister, darüber schreibt keiner. Also so ein Integrationserfolg. Und diese geradezu bezaubernde Normalität in Recklinghausen, es läuft, es geht in diesem Land nicht alles den Bach runter, es ist nicht überall Polarisierung, hat mich unglaublich, ja, wie soll ich sagen, berührt.
Schön.
Wir kommen zur Kategorie, ihr merkt schon, wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten. Family Affairs müsste jetzt eigentlich kommen, aber ich finde es nicht. Gut, also jetzt kommt
Quick
Family Affairs, Eigenwerbung. Wollen wir jetzt die Verlosung machen?
Ja, lass uns doch jetzt die Verlosung machen. Warte mal, ich schmeiß hier einmal flux die Kamera an. So, ja. Kamera läuft. Wir sind hier live im Podcast-Studio und werden jetzt, oh Gott, hier Social Media Queens und Kings.
Dieses Buch geht es, Defekte Debatten von Corbinian Frenzel,
genau,
und Julia Reuschenbach.
Und hier haben wir alle eure Namen.
So viele.
Zack, zack, zack.
Soll ich was ziehen?
Ja, zieh du doch mal was.
Die kleine Glücks... Ach komm, wir nehmen
den. Ach komm, der da rausgefallen ist, ja.
So, wer ist rausgefallen? Felix Leitmeier.
Ja.
Felix Leitmeier, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, wir haben die Adresse. Wenn nicht, bitte melden. Wir schicken es zu. Porto geht auf unseren Nacken.
Felix, herzlichen Glückwunsch und
hast viel gut Spaß gemacht. Damit. Ja, Eigenwerbung. Am 25.09., was der Mittwoch ist, lese ich bei Endspurt Paderborn, ein Laufsportladen aus unserem Krimi.
Cool.
Am Donnerstagmorgen um 10 moderiere ich schon bei der Deutschen Welle auf den Punkt.
Ja.
Das heißt, ich werde abends noch aus Paderborn mit dem letzten Zug. Bitte, liebe Bahn, bitte fahrt. Erstens fahrt überhaupt und zweitens, es wäre so toll, vor 3 Uhr morgens im Bett zu sein. So, genau. Und am Samstag, Freitag und Donnerstag, also das ganze kommende Wochenende, sind wir auf der Marathonmesse. Michael Maisheit und ich signieren, stehen für Selfies zur Verfügung über unseren zu unserem Marathon-Krimi. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir sehen uns. Sag mal, spielt ihr die Woche?
Wir spielen nicht und ich darf leider für unseren nächsten Gig. Doch, ich mache einfach Werbung für den Gig danach. Denn wir spielen im November nochmal in Leipzig für alle HörerInnen, die daran interessiert sind. Und ansonsten wollte ich einmal Werbung in eigener Sache machen dafür, ey Leute, macht irgendwas und bleibt dabei und macht es. Denn ich bin heute an diesem Sonntag, wie, ja, ich versuche es eigentlich jeden Sonntag hinzukriegen, frühs in den Probenraum gefahren, um ja. dort ein wenig Schlagzeug zu üben. Denn für mich als Schlagzeuger ist es in der Tat relativ schwierig, in der eigenen Mietwohnung, wenn der Mitbewohner mal wieder bis in die Puppen schläft, da mal so richtig geile Drumfills rauszulassen. Und auch die Nachbarn von oben, links, unten und rechts neben mir finden das nicht ganz so super. Insofern mache ich mich immer auf den Weg nach Lichtenberg und genieße diese Zeit inzwischen sehr, weil es einfach wahnsinnig still in der Stadt ist. Man kommt super durch, auf meiner E-Schwalbe so durch den Morgen fliegen, macht auch total Spaß. Und dann saß ich heute im Probenraum und war total inspiriert davon, dass mein Cousin Teil unserer Hamburger Familie, unseres Hamburger Clans.
Grüße gehen raus an die Möllers und an Focko.
Genau, an Focko 040, der übrigens auch Musik macht, total inspiriert von einem Treffen mit ihm am vorherigen Abend oder beziehungsweise am vorherigen Tag. Und wir hatten über den Amen Break geredet. Hä? Ja, der Amen Break, ein unglaublich wichtiges Stück Musikgeschichte, weil es der am meisten gesampelte Drum Break auf dieser Welt ist.
Ach was.
Ja, es ist die Grundlage für das sogenannte Drum and Bass.
Ach.
So wie es irgendwann mal entstanden ist. Und
in
zwar
England,
war, das der, war das der, genau, der Amen Break, der da jemandem in die Hände fiel und der ihn einfach mal ein bisschen schneller gedreht hat.
Grüße gehen raus an den Amen Break.
Genau, und ich habe mir heute diesen Amen Break zur Brust genommen und ihn einfach mal so ein bisschen runtergetrommelt. Und nach einer halben Stunde hörte sich das Ganze so an, dass ich mir dann verschiedene Tracks, also Lieder auf die Ohren per Bluetooth gegeben habe und da einfach immer den Amen Break drunter gelegt habe. Also aus den verschiedensten Songs, wie zum Beispiel Forever Young, Alphaville.
Münster!
Mal eben so eine Drum-and-Bass-Version gemacht habe, was unglaublich viel Spaß gemacht hat.
Lieber Sohn, ich möchte dich an dieser Stelle bitten, nimm doch bitte so ein ganz klein bisschen was auf. Ich hätte jetzt zu gerne 30 Sekunden Paul und Forever Young und den Amen Break gehört.
Ja, das machen wir alles in der Post auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Übersteigt vielleicht etwas den Produktionsaufwand, aber ich bitte euch alle, googelt einfach mal den Amen Break und ihr werdet alle...
Wie schreibt man das?
Na, so wie Amen. Also so wie,
ach so,
genau,
okay.
Kommt, stammt ursprünglich von den Winstons und dem Drummer, wie hieß er noch? Er hieß... komme ich nicht drauf, schreibe ich euch in die Shownotes, tut mir leid. aber großartig.
So, wir kommen.
Da wird doch der Storch in der Pfanne verrückt.
Die Tiergeschichte der Woche. Weißt du, was ein Kapibara ist?
Ja.
Oh, warum?
Eine Wasserratte.
Ein Wasserschwein.
Ach so, ja,
ja,
stimmt.
Und das ist in Thetford, das heißt Cinnamon, ist entlaufen aus dem dortigen Tierpark.
Oh nein.
Und, ja, das war noch die ganz nette Geschichte. Die etwas weniger nette Geschichte war ebenfalls aus England. Zwei Eichhörnchen haben einen ganzen Zug dazu gebracht, nicht weiterzufahren. Diese beiden Eichhörnchen haben es nämlich irgendwie geschafft, in einen Waggon einzudringen von Reading zum Flughafen Gatwick und haben Passagiere attackiert, und zwar richtig hart. Und dann haben also die Schaffner, die Zugbegleitenden, versucht, die Eichhörnchen mit Nüssen und Futter und irgendwie wieder rauszujagen, haben die Türen verschlossen, damit die Viecher so isoliert sind. Und es war ein solches Durcheinander, ein solcher Tumult, dass der Zug einfach nicht mehr weitergefahren ist, wegen zweier Eichhörnchen.
Verrückt.
Also man kann nur sagen, liebe Deutsche Bahn, es gibt noch andere absurde Bahnunternehmen. Gute Besserung.
Drummer der Winstons war übrigens Gregory Coleman. Und ja, natürlich. Ich komme auch mit einer netten Geschichte diese Woche um die Ecke. Man glaubt es ja gar nicht, aber das große, weite Meer hält ja immer noch jede Menge Überraschungen für uns parat.
Oh ja.
Und das, die Nachrichten sind schon ein bisschen älter. Inzwischen haben sie hoffentlich ein paar der Spezien schon benannt bekommen, der Spezies. Es geht um eine dreiwöchige Expedition von Neuseeland im sogenannten Bounty Troth. Und das heißt so viel wie Beutetrog. Das finde ich, ist so für mich the most New Zealand Expression überhaupt.
Aber was machen die denn da?
Naja, also der Beutetrog ist nichts anderes als eine Absenkung im Seebett. Okay. Quasi, also sowas ja. wie der kleine Marianengraben.
Ach so, so ungefähr eine Tiefe, so eine Spalte.
Genau, 4,8 Kilometer oh, tief,
ja.
500 Meilen lang. Und ja, da sind die mal so durchgefahren für 3 Wochen oben und haben ja mit längeren Netzen und verschiedenen Messinstrumenten da so ja. einige Spezies zutage gefördert. Und unter den 1800 Proben und verschiedenen Objekten, Lebewesen, Fauna und Flora aus dem maritimen Reich, haben sie doch tatsächlich um die 100, wenn nicht sogar mehr als 100, noch nicht benannte und völlig neuartige Spezies rausgefischt.
Also da kann man jetzt die Miesmuschel Pauliensis
zum Beispiel.
Also
es geht vor allem um Seegurken.
Fische. Die nicht Ohrenschmalz von Walen sind.
Genau, ganz nicht richtig. Ohrenschmalz von Walen sind. Seegurken, Fische, einige Korallen und auch Schnecken. Mhm. Aber es war wohl auch eine Spezies dabei, wo keiner so ganz wusste,
was ist es?
Was ist das jetzt?
Also du hast eine Seegurke, eine Schnecke, eine Muschel oder einen Fisch. Was würdest du am liebsten nach dir benannt haben?
Oh, ich glaube, ich bin bei der Schnecke.
Bei der Schnecke?
Mhm.
Also ich finde Seegurke schon so absurd. Eine Seegurke namens Hajo eigentlich nicht so verkehrt.
Ja, Schnecke, so hast du dein Haus und alles. Also ich weiß nicht, so in den Zeiten, so wie sich der Wohnungsmarkt entwickelt. Also ich glaube, da bin ich eher bei der Schnecke.
Okay, und jetzt haben wir zum Schluss noch unsere finale Kategorie. Ups, fast vergessen. Und ich suche wieder mal da. Oh nee, da ist er nicht.
Aber das heißt, der hier
warte,
ist es.
Der Ups, fast vergessen. Was uns sonst noch auffiel.
Ja, unser Spandauer Technopfarrer.
Ja, bekommt, Viktor.
Ja, Viktor bekommt ganz schön Konkurrenz, denn in Osnabrück lassen sich die Leute nach dem Gottesdienst jetzt tätowieren.
Das habe ich auch gelesen.
In der Johanneskirche. Man darf, also es sind zwar nur christliche Symbole erlaubt, ich hätte das total geil gefunden, sich da so eine dicke 666 auf den Bauch machen zu lassen.
Ja, oder so Halbmond.
Mit Jesus Fucks da drunter oder ja, so, das finde ich so großartig.
Super Idee, ja, Satan.
Ja, genau, ja. Aber Seitan. Also ja, so wie,
hier haben wir 3 Kreuze zur Auswahl, Herr Schumacher. Genau. Welches möchten Sie sich
das umgedrehte
lassen?
Bitte. Ja.
So, jetzt P. Diddy. Ja, oder Sean Combs, Musikproduzent. Ich versuche mal zusammenzufassen. Man hat den Eindruck, alles, was man aus der MeToo-Bewegung so mitgekriegt hat, inklusive Herrn Epstein und seinen Partys mit minderjährigen Frauen, inklusive Row Zero von Rammstein, also die Machtposition eines Musikproduzenten nach allen miesen Regeln auszunutzen. Habe ich es damit einigermaßen getroffen?
Ich denke schon. Und vor allem ist dieser Mensch seit, naja, den letzten 3 Jahrzehnten wirklich dick im Business und hat ja seine Karriere auch so ein bisschen auf jetzt inzwischen durch ihren Tod sehr, sehr berühmten Künstlern, wie zum Beispiel The Notorious B.I.G. oder Biggie Smalls auch genannt, oder auch Tupac gegründet. Also das ist also irgendwie schon, umgeben ihn auch immer so ganz, ganz seltsame Geschichten. Und dass jetzt erste Leute, darunter vor allem seine Ex-Partnerin, irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen sind und mal ausgepackt haben und gesagt haben, ey, bei den, vor allem bei den sogenannten Freak-Off-Partys, die P. Diddy geschmissen haben, soll, sei es wohl regelmäßig dazu gekommen, dass Leute unter Drogeneinfluss dann gefilmt und in irgendwelchen verschiedenen Handlungen, weiß ich nicht was.
Also immerhin, ein Vorwurf lautet unter anderem auch Menschenhandel.
Ja, das wird irgendwie
und
alles nicht schön.
Er sitzt jetzt gerade in einem Knast, der nicht besonders gut beleumundet ist, zeigt aber auch, sie lassen ihn nicht für Kaution frei rumlaufen. Also die Vorwürfe sind massiv.
Genau, und das zeigt es auch deshalb, weil mir ist das amerikanische Rechtssystem dahingehend leider noch etwas undurchsichtig, aber die Anklage wurde versiegelt oder so. Also ja, man weiß nicht genau, was da jetzt drin steht, aber es geht irgendwie um Racketeering und so. Also wirklich um, also nicht mal eben so Ordnungswidrigkeiten, sondern wirklich, wirklich schwere Straftaten, die auch ja so ein bisschen unter dem Verdacht stehen, dass es sich dabei, wie du auch mit Row Zero ansprichst, um organisierte Kriminalität gehandelt haben könnte.
So, und jetzt meine Frage an dich. Du bist ja mit Rap, mit Hip-Hop, mit dieser ganzen Kultur viel, viel, viel mehr aufgewachsen und vertraut als ich. Ist das ein P. Diddy-Fall? Also hat das was mit diesem Menschen zu tun, der, wie viele Leute sagen, dann auch irgendwann so einen Größenwahn hatte, so von wegen, ich kann mir alles erlauben? Oder ist das ein strukturelles Problem der Hip-Hop-Szene?
Ich würde Hip-Hop da gern außen vor lassen, weil ich denke, dass diese Subkultur, so wie sie zum Leidwesen vieler sie ausübender pervertiert wurde, um damit irgendwie Geld zu verdienen und zu schocken und neue, weiß ich nicht was, Grenzen auszuloten, und es waren vor allem häufig die Grenzen des guten Geschmacks, die dabei ausgelotet wurden, wenn wir bei diesen Beispielen von P. Diddy bleiben. Ich denke nicht, dass das strukturell einer Musikrichtung oder auch meinetwegen einem Kleidungsstil oder einem Verhalten zuzuschreiben ist. Für mich spricht da einmal mehr diese seltsame Machtvorstellung heraus.
Also, von Männern.
Klar, von Männern, auch gegenüber anderen Männern.
Ja.
Justin Bieber da zum Beispiel auch jemand war, der wurde von P. Diddy entdeckt.
Ah,
ne, also das war das so einer der ersten Günstlinge, also oder andersrum, Sean Combs aka P. Diddy war einer derjenigen, die Justin Bieber erst mit groß gemacht haben, und da gibt es inzwischen auch so verschiedene Leute, die sich Videos aus dieser Zeit angeguckt haben und da auch vermeiden zu sehen, dass es da so ein Vorher-Nachher gibt, ne? Also irgendwie erst ist das alles noch ganz cool mit ihm, und dann gibt es da so einen Bruch, und danach verhält sich Justin wohl anders.
Wir kommen zum Finale.
Und was liegt an die Woche?
Söhnchen, was liegt an?
Ja, ach doch, viermal Loche. Ich bin am Freitag mit einem Kumpel von dir zum Essen verabredet, mit Christoph.
Ja.
Das wird ganz cool, glaube ich. Und wir haben Krauti am 7.
Nee, Woche drauf.
Ach ja, stimmt.
Krauti ist der Studioeinrichter, unter anderem der Funke Mediengruppe, auch hier des Berliner Büros. Und Krauti weiß, wie wir aus dem Hinterhofstudio hier in Schöneberg ein Video-Hinterhofstudio machen, damit ihr uns wie Böhmermann und Olli Schulz oder Felix Lobrecht und Tommy Schmidt in Zukunft auch dabei begucken könnt, wie wir klug scheißen. Ja, ich habe, das ist, auf der einen Seite macht es mir Spaß, auf der anderen Seite ist es doch ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Ich muss um 5 aufstehen,
ja,
weil ich um 6 am anderen Ende der Stadt sein muss, im Sat.1 Frühstücksfernsehenstudio, um die Brandenburg-Wahl zu erklären. Deswegen machen wir hier auch Schluss. Nicht ohne Peter und Ute Weger gegrüßt zu haben aus Bochum, die uns immer wieder ganz nett unterstützen. Dafür einen herzlichen Dank. So, ihr Lieben, jetzt wünschen wir eine schöne Woche. Und
wir müssen nur noch das Outro finden.
Das Outro, ich glaube, das könnte zum Beispiel...
Nee, das ist es.
Das Outro.
Hier. Sicher?
Draußen vor der Tür.
Nee, das war draußen vor der Tür. Tja, das haben wir noch nicht ganz raus, wo denn das Outro ist.
Warte mal, da, mal, Intro, Squeak. Outro, da. Zack.
Und tschüss.
Ein Podcast von Funke.